Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 vom Krimi-Duett. Wir sprechen alle 14 Tage über Spannungsliteratur und alles, was damit zusammenhängt. Zum Beispiel auch die Jobs des Buchhändlers und der Autorin. Und das kommt nicht von ungefähr, denn ich, Caroline Frey, schreibe Thriller. Er verkauft sie. Also noch nicht meine, denn mein Debüt erscheint erst im nächsten Jahr, aber dafür viele, viele andere in der Hemmet-Krimi-Buchhandlung in Berlin-Kreuzberg. Hallo Christian Koch.
Hallo Caroline, ich grüße dich und wie immer die ganze Hörerschaft da draußen in dieser schönen Podcast-Welt.
Ja, ich begrüße euch natürlich auch ganz herzlich zu dieser Folge, deren Schwerpunktthema der Buchmarkt ist. Außerdem sprechen wir über Neuerscheinungen im August. Und unsere treue Hörerschaft, die weiß es schon, aber vielleicht hört ja der eine oder die andere auch heute zum ersten Mal zu, dann auch an euch herzlich willkommen. Alle Buchtitel findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, Christian, die Zahlen vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels zur aktuellen Lage des Buchmarkts sind da. Das klingt so ein bisschen dramatisch, die aktuelle Lage des Buchmarkts. Ob sie es wirklich ist, darüber werden wir gleich sprechen ausführlich. 2024 gab es trotz, ja tatsächlich muss man ja so sagen, schwieriger Wirtschaftslage, ein Umsatzwachstum von 1,8% auf knapp 9,9 Milliarden Euro. Doch es gibt auch ein Minus von 2% bei den Buchkäufern, von 25 Millionen auf 24,5 Millionen. Der Umsatz steigt, aber die Leserschaft geht zurück. Warum, glaubst du, ist das so?
Das ist, glaube ich, relativ einfach zu erklären. Auch wenn weniger Menschen Bücher kaufen und auch die Gesamtzahl der gekauften Bücher geht ja etwas zurück, wird das aufgefangen durch die Preiserhöhungen, die seit mehreren Jahren verlagsübergreifend klar sind und stattfinden. Und so kommst du dann im Endeffekt auf diese Zahl mit einem kleinen, aber stattlichen Plus von 1,8% mehr Umsatz, trotz einer geringeren Buchkaufdichte und auch weniger Menschen überhaupt die Bücher kaufen. Das ist im Grunde das große Zahlenwerk relativ einfach, aber auch ziemlich sicher so erklärt.
Würdest du das so bewerten? Also wenn du dir jetzt selber, wir haben uns ja beide im Vorfeld auch so die Zahlen angeschaut, gehst du da jetzt oder war dein erstes Bauchgefühl da ein positives oder guckst du auch schon ein bisschen kritisch drauf auf die Zahlen?
Also ich gucke tatsächlich kritisch drauf. Das liegt daran, wie diese Zahlen immer verkündet werden. In der jetzigen Bilanz vom Herausgeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist es sehr, sehr klar, sehr nüchtern. Es sind die Zahlen ohne Bewertung. Das finde ich gut. Wenn du aber die Meldungen liest, die der Börsenverein vorher raushaut, dann ist es immer geballte Faust, Victory-Zeichen ähnlich, Hurra, wir haben einen Umsatzplus, das in so starken Zeiten, wo ich mir denke, was nützt mir ein Umsatzplus, wenn ja auch alles andere drumherum teurer wird. Ne? Also für jede Buchhandlung sind ja die Fixkosten in den letzten Jahren, egal ob die klein ist, ob die groß ist, durch Lohnerhöhung, durch Strom, Gas, durch vermutlich auch eine Mietsteigerung, die du alle paar Jahre hast, sind die Kosten gestiegen. Das heißt, ein Umsatzplus heißt erstmal nichts. Ich finde, dann, um das gerecht beurteilen zu können, musst du wirklich gucken, in deiner Buchhandlung. Und das ist vollkommen egal, ob das das Hemmet ist, ob das die großen Buchketten sind. Selbst Amazon macht das ja. Wie viele Bücher haben wir eigentlich verkauft zum Vorjahr? Und was haben wir unterm Strich rausbekommen? Das kann natürlich nicht der Börsenverein leisten. Das ist vollkommen klar. Das muss jede Buchhandlung oder jede Buchverkaufsstelle, das können ja auch Bahnhofsbuchhandlungen sein, Supermärkte. Jeder muss das für sich checken, aber diese Hurra-Meldung, es gibt einen Umsatzplus, heißt erstmal relativ wenig. Ich versuche das mal ganz einfach an einem Taschenbuch festzumachen. Verlag XY hat früher 10 Euro gekostet. So, das kostet jetzt, schätze ich mal, 12 Euro. Das heißt, wenn ich dieses Buch verkaufe, habe ich prozentual meinen Rabatt, meinen Gewinn von den vorher 10 Euro jetzt auf 12 Euro. Aber was mir davon eben überbleibt, sind ja nicht 2 Euro mehr. Und das ist genau der Punkt bei diesen Buchpreissteigerungen. Ich kaufe es ja auch teurer ein. Ich habe ja jetzt nicht durch die Preissteigerung 2 Euro mehr Gewinn oder so. Ich habe 2 Euro mehr Umsatz zu diesem alten Backlist-Titel, den es früher vielleicht für 10 Euro gab. Ich will da nicht rumnageln. Diese Zahl ist erstmal ganz gut, weil eine Steigerung ist immer besser als eine Null, geschweige denn Minus. Das könnte sich keiner leisten in der Branche, zumindest nicht lange.
klare Worte von dir, kann ich auch absolut nachvollziehen. Meinst du, das hat vielleicht auch einfach psychologische Gründe, dass es auch nichts bringt, wenn jetzt der Börsenverein zum Beispiel sagt, Endzeitstimmung oder es ist eigentlich alles viel schlechter, als die Zahlen sagen, ne? Also weißt du, wie ich meine, so wie du gerade auch das ausgeführt hast, dass es vielleicht auch einfach eine psychologische Komponente ist?
Genau, das will ich auch überhaupt nicht kritisieren. Ich finde es vollkommen in Ordnung, in einer seit Jahren schwierigen Lage jetzt nicht unbedingt diese Statistik in schwarzen Rändern rauszugeben. Und dass sie sagen, es gibt Licht, es gibt kleine Einzelpunkte, die wirklich gut sind, das finde ich vollkommen in Ordnung. Das finde ich auch richtig, weil du brauchst auch ein Stück Durchhaltewillen. Und wenn du von allen Seiten schlechte Nachrichten kriegen würdest, die dann auch tatsächlich auf schlechten Zahlen basieren, dann wird es ja nicht gerade einfacher durch. Ne? Deswegen will ich den Börsenverein da auch nicht total kritisieren. Aber ich würde mir wünschen, haut doch in der Schlagzeile, hurra, es gibt einen Umsatzplus von 1,9%. Haut doch in die Zeile darunter. Allerdings muss man bedenken, die Buchpreise sind in den letzten 2 Jahren oder im letzten Jahr um im Schnitt 4-5% gestiegen. Das heißt, die Umsatzsteigerung ist im Grunde ein kleines Minus. So, Punkt. Was würden Sie sich damit vergeben? Da ist der Börsenverein seit vielen Jahren anderer Meinung und das können Sie auch sein.
Umsatztreiber ist ja vor allem auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, die junge Leserschaft. Ne? Das finde ich sehr, sehr interessant, weil bei den 16- bis 29-Jährigen kauft jeder dritte Bücher, während in allen anderen Altersgruppen deutlich weniger gekauft wird. Ne? Also bei den 16- bis 19-Jährigen beispielsweise gibt es ein Wachstum von 9,6% und bei den 20- bis 29-Jährigen eines von 7,7%. Das ist sehr, sehr beachtlich. Dann schaut man so ein bisschen weiter. Bei den 50- bis 59-Jährigen hingegen gibt es einen Verlust. So ein Rückgang von 6,2%, was auch ganz schön ein großer Rückgang ist. Kannst du dir erklären, warum das so ist und wie bewertest du das?
Also erstmal vorab zu der wirklich tollen Zahl von Buchkäufen der jungen Leserschaft. Das finde ich grandios. Ist mir auch vollkommen wumpe, ob ich mit dem Hammett da viel von abgreife oder nicht. Ich tue das eher nicht, weil das sind andere Bereiche in der Literatur, auf die abfahren. Aber das ist mir wirklich, ja, kann ich nur berlinerisch sagen, Wumpe, weil ich freue mich, dass dieses Vorurteil oder dieses zeitweise gesetzte, die Jugend liest nicht, die gucken nur auf ihr Smartphone, dass das damit torpediert wird. Ich finde, man sollte bei vielen Sachen immer sehr genau hingucken und nicht irgendwelche Stammtischparolen raushauen. Ich finde das einfach cool. Und die Hoffnung bei vielen Verlagen ist ja in dem Punkt auch, dass diese junge Leserschaft irgendwann von New, Young, Adult und allen Facetten auch auf andere Sachen kommt, ne, die bereits bestehen. Ob das ein Belletristik, ob das Krimis sind, wie immer man Erwachsenenliteratur definiert, ne, oder dass sie sich Sachbücher holen zu irgendwelchen gesellschaftsrelevanten Themen. Das sind durchaus positive Marken, die da gesetzt wurden. Was mich natürlich auch ein bisschen, kann ich sagen, erschreckt hat, ist diese 50- bis 59-Jährige, weil das ist tatsächlich die Kerngruppe von Kundschaft, die ich im Hammett habe. Na, also die sind einen Tick jünger als ich, die sind mein Alter oder einen Tick älter. Und ich glaube, das sind viele Faktoren, die da zusammengreifen. Das ist, bei denen ist die Konkurrenz mit Streaming, mit Netflix, auch mit Hörbuch genauso groß. Nimmt nicht ab, nur weil du in der Zielgruppe bist. Dann glaube ich tatsächlich, dass es bei neuen Büchern durch die höheren Preise seit Jahren und die nicht gerade hohen Alterslöhne, dass da auch, sei es nur bei 1% mehr auf den Euro geguckt wird. Was kann ich mir neu kaufen? Greife ich wirklich zu 4 Neuerscheinungen oder nehme ich lieber nur 2 und noch ein gebrauchtes? Und was ich tatsächlich feststelle im Hammett, auch wenn das ja nur ein ganz kleiner Kosmos ist, ich habe viele Menschen in dieser Altersgruppe als Kunden, Kundinnen, die sagen, ja, ich habe jetzt mal gezählt, ich habe knapp 1000 Krimis zu Hause. Ich kann die frühen nochmal lesen. Ich habe das bei 2 Büchern probiert, konnte mich kaum noch an was erinnern. Und das ist, glaube ich, tatsächlich, auch wenn das wieder nur 1-3% ausmacht, aber es macht was aus. Und das hast du bei jungen Leuten, glaube ich, einfach weniger. Weil wenn du mit, sage ich mal, mit 7-12 liest du Kinder- und Anfangsjugendliteratur, dann hast du vielleicht eine Pause, wo du was anderes machst. Und dann fängst du mit 16-20 an in der Young New Adult Ecke dich auszutoben beim Lesen, dann hast du noch nicht 400 Bücher zu Hause. Das heißt, du wirst vielleicht irgendein Kultbuch fünfmal hintereinander lesen, aber dann kaufst du dir ein neues. Und ich glaube tatsächlich, dass das bei ein bisschen älteren Menschen schon ein bisschen anders ist.
Ich fand das auch total interessant, was du gesagt hast zur jungen Leserschaft. Ne? Es wird ja gerne mal, auch wenn man sich so die Berichterstattung anguckt oder auch mal sich so umhört, wird ja gerne auch mal drauf geschimpft und auch so auf diese ganzen Genres. Sei es jetzt vor allem Dark Romance natürlich, ja, was auch ein großer Umsatztreiber ist, aber auch klar New Adult, Young Adult, und gibt sicherlich auch gerade bei der Dark Romance viele Kritikpunkte, die auch valide sind. Aber ich finde da, es ist jetzt ein bisschen absurd, fast zu sagen, dass da denen auch ein großes Dankeschön gebührt, aber eigentlich schon so diesen Kanälen und auch der Community, die sich so gebildet hat in den letzten Jahren auf Bookstagram und BookTok, sprich auf Instagram und TikTok, weil da ist nämlich, also die junge Zielgruppe auch unterwegs, du sagtest ja, ne, dass die nicht nur am Handy hängen, sondern auch mal ein Buch in die Hand nehmen und so, also ich glaube, das ist sogar tatsächlich beides, ne? Lesen ist wieder cool und Lesen, also für uns natürlich, weil Lesen ja schon immer cool, aber so wie du sagst, ne, in der Gesamtbetrachtung, gesamtgesellschaftlichen Betrachtung war Lesen nicht immer so cool oder so en vogue, und das hat sich jetzt schon geändert. Die teilen dann halt eben auch ihre Leseeindrücke und so, das mache ich ja zum Beispiel auch, und das macht auch richtig viel Spaß, und du merkst halt, da baut sich irgendwie eine Community auf, da sind Gleichgesinnte und so, und da ist eben vor allem wirklich diese junge Zielgruppe unterwegs, und zu jungen Zielgruppe würde ich auch noch die meinetwegen bis Mitte, Ende 30 so zählen. Die hat eben wirklich diese Liebe zum Lesen entdeckt und wiederentdeckt auch, oder eben auch den Austausch dazu, und nimmt da eben auch so einen Mehrwert draus mit. Und das sind auch unsere modernen Buchclubs. Das ist ein Antreiber für den Markt, und ich sag mal so, wie toll ist das bitte? Und man denkt halt auch so ein bisschen, man merkt, habe ich das Gefühl, oder könnte ich mir auch gut vorstellen, dass so diese Erträge auch aus diesen genannten Genres den Verlagen das eben auch mal erlauben, ein Projekt quer zu finanzieren. Also mal so ein Liebhaberprojekt umzusetzen, was jetzt eben nicht die millionenfache Leserschaft verspricht, einfach weil sie es können durch die Verkäufe, durch die Umsätze, die sie eben daraus generieren. Ja, das finde ich tatsächlich irgendwie, kann man auch einiges sicherlich kritisch sehen, aber das finde ich irgendwie einen sehr, sehr positiven Aspekt. Und ich freue mich eben auch, wie du sagst, weil ich auch schon glaube und auch beobachte, dass viele, die jetzt so in diesen genannten Genres angefangen haben, dann eben zum Thriller kommen oder zur allgemeinen Belletristik oder was auch immer. Ne? Also die erweitern ja auch ihr Spektrum, weil die eben auch sehr neugierig sind und so. Und das finde ich total cool. Wenn jetzt die Umsätze und die Leserschaft halt einfach zurückgeht, dann gibt es verständlicherweise ja auch seitens der Verlage kaum noch Mut, auf Debütanten zu setzen, sondern die wollen dann nur noch irgendwelche bewährten Rezepte von Bestseller-Autor XY oder irgendwelche 0815-Sachen umsetzen. Und das wäre ja extrem schade.
Ja, das sehe ich genauso. Du bist da ja noch, sag ich mal, auch durch dein jüngeres Alter noch anders unterwegs. Du siehst viel mehr. Ich sehe tatsächlich diese jüngere Leserschaft eher bei Instagram. Und da fällt mir eben auf, dass zum Beispiel die Werbung, die die großen Ketten machen, die aber auch einzelne Buchhandlungen machen, erfreulicherweise auch mal nicht auf die weisen 40- bis 70-Jährigen gemünzt ist, sondern die ist oft frech, wird von jungen Azubis gemacht. Das heißt, diese junge Leserschaft wird ja nicht nur durch Käufe und durch Auflagen wahrgenommen, sondern die wird auch angesprochen. Das ist, denke ich, was dann die Verlage zu Recht diese Welle wahrgenommen, diese langjährige Welle. Und wenn das dann auch noch dazu führt, dass sie sagen, na, unser Jahr wäre ganz schön mau gewesen, wenn wir nicht diesen ganzen großen Young Adult Bereich hätten. Wenn das dann dazu führt, dass sie das ehrlich so sehen und gerne auch rausposaunen und dann damit andere Bücher, die ihnen ja vielleicht von langjährigen Autoren, Autorinnen am Herzen liegen, die aber nicht mehr die großen Verkäufe bringen, dann ist das dieses alte Mischkalkulationsprinzip, wo deutsche Verlage 100 Jahre von sehr gut nicht nur gelebt, sondern die haben damit sehr gut arbeiten können. Und ich glaube, das wird sehr genau gerade in den großen oder spezialisierten Verlagen wahrgenommen. Die sind ja noch viel näher an diesem Puls. Die checken, was gibt es noch eine neue Richtung in dieser bisher neuen Richtung? Was läuft in anderen Ländern? Na, das ist, ja. Aber wie gesagt, das ist für mich das Mutmachendste in dieser ganzen Zahlenwelt. Und junge Menschen sich, egal wie alt die nun sind oder wie jung sie sich fühlen, sich vor ihren Bücherwänden filmen lassen und sagen, Lesen ist cool und der neueste XY ist der Hammer und hat mein Herz berührt. Ich glaube, das wäre vor 6, 7 Jahren, also vielleicht Stoff in einer Science-Fiction-Kurzgeschichte gewesen, aber weniger in der Realität, oder vielleicht vor 10 Jahren. Bin da nicht ganz so aktuell, aber nein, das ist eine coole Sache, die kann gerne so weitergehen.
Ja, Sehe ich auch so. Aber wir dürfen natürlich auch nicht unsere treue Leserschaft, die eben schon 50 plus und so ist oder 40 plus und so weiter, vergessen, die auch schon vor TikTok und Instagram gerne gelesen hat. Ne? Und da ist es eben auch wieder, die Mischung macht's. Also die Belletristik macht ja auch mit 36,6%, übrigens ein Zuwachs von 4,3%, nach wie vor das größte Stück der Torte, sage ich jetzt mal so lapidar aus. Auch wenn, das muss ich hier auch nochmal kurz erwähnen, Sachbücher auch einen ordentlichen Zuwachs von 8,1% verzeichnen konnten, aber das ist hier nicht vorrangig unser Thema. Und somit können wir auch mal kurz zu unserem Genre kommen, Christian. Wenn du die Zahlen und Trends dir so anschaust und wenn du dann aber wiederum aufs Hemmet schaust und auf dein letztes Geschäftsjahr, du musst dir keine Insider-Informationen preisgeben oder so, aber wenn du irgendwie mal vom Gefühl her da drauf schaust, kannst du das so bestätigen? Wie schätzt du die Situation auch in der Spannungsliteratur ein?
Wenn ich einmal auf das Hemmet gucke, dann stelle ich tatsächlich fest, das war aber auch schon vor ein paar Jahren so, das ist unabhängig jetzt von dieser aktuellen Statistik, dass natürlich in dem Bereich, sag ich jetzt mal, 45 bis 70, das ist ein Großteil, wirklich großer Teil der Hemmet-Kundschaft. Da muss man leider auch zugeben, manche von diesen Menschen werden krank, sind nicht mehr so mobil und kommen dann vielleicht einfach nicht mehr vorbei. Ich schaffe es im Hemmet schon, eine ziemlich stabile, gleichmäßige Zahl mit einem kleinen Plus pro Jahr hinzukriegen. Dieses Plus ist nicht so groß wie die Preissteigerung, also auch die Verteuerung der Bücher, wie auch die, was weiß ich, die normalen Unterhaltskosten. Aber das ist nicht ganz so entscheidend, weil der Laden steht gut da. Das ist erstmal und vorrangig das Wichtigste. Und es ist eben so, dass es bei mir auch nochmal aufgefedert wird. Ich habe einen hohen Anteil an Backlist-Titeln, das heißt Titel, die im Regal sind, die oft älter als ein Jahr sind, die wir empfehlen oder sie gehören halt zu einer Serie, die immer noch gern gekauft wird. Und bei diesen älteren Titeln hast du diese Preissteigerung oft noch nicht. Also das heißt, ich habe so ein größeres Mischverhältnis als jetzt zum Beispiel eine Thalia-Filiale. Oder eine Hugendubel-Filiale, da wirst du wenig Älteres finden, glaube ich. Ne, so meiner Erfahrung nach. Von daher bin ich realistisch und sage, wenn das so auf dem Niveau im Hemmet ein paar Jahre, ich peile da tatsächlich knapp 10 noch an, wenn das so weitergeht, dann bin ich ganz zufrieden. Aber ein Wort kann ich noch sagen, ich höre mich ja auch gern bei den Verlagen um. Es ist gleichbleibend schwer für kleinere Verlage. Wir haben ja auch schon mal eine Folge darüber gemacht, wie sichtbar sind die, in wie viel Buchhandlungen überhaupt. Für die ist das, glaube ich, nochmal eine größere Problematik, wenn sie da nicht einen Bereich haben für jüngere Menschen, sondern Zielgruppe, sage ich mal, 30 bis 70. Dann merken die das nochmal deutlicher, weil die auch viel weniger Puffer haben. Die haben nicht 100 Bücher, von denen vielleicht 2 die Burner sind und Millionen bescheren, sondern die machen im Jahr vielleicht 10 Bücher. Und wenn du dann bei allen Büchern feststellst, ob es gut läuft oder nicht so gut läuft, aber du hast eigentlich 5% weniger als erhofft und erwartet, dann nagt das schon an deinem finanziellen Tun. Und bei den großen Verlagen höre ich zumindest im Spannungsbereich, also wo ich alles... Wissen ja die Leute, wir beide machen das ja, ob es nun ein Thriller ist, ob es ein Krimi ist oder ein historischer Kriminalroman, dass sie alle spüren, dass dauerhaft die Zahlen etwas runtergehen, die Verkaufszahlen. Sowohl bei Debüts, sie haben natürlich ihre Bestseller, die großen Namen, die wir brauchen ja nicht immer alle wieder nennen, aber selbst da müssen sie, so habe ich glaubhaft gehört, immer mehr Geld einsetzen, dass sie diese großen, hohen Zahlen auch wirklich haben, also die hohen Verkaufszahlen.
Das finde ich sehr interessant, Christian, dass du das sagst, weil das wäre auch eine meiner nächsten Fragen gewesen. Also A, du hast das Thema Backlist angesprochen. Da wollen wir jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, weil das auch ein Thema in unserer nächsten Folge tatsächlich schon sein wird. Da sprechen wir nämlich über die Lieferbarkeit von Büchern. Aber ganz kurz dazu auch eine Zahl. 57% der verkauften Bücher erschienen vor über 12 Monaten, ja, so 12 Monate davor und sind somit Backlist oder gelten als Backlist. 2014 hingegen lag der Anteil noch bei 48%. Damit haben wir eine Steigerung von fast 10%. Das finde ich schon mal sehr beachtlich. Und dann auch der Bogen dazu, was du ebenfalls eben angesprochen hast, die Zahl der Novitäten, ne? Also der Neuerscheinung. Im Vergleich zum Vorjahr, also zu 23, gab es einen Rückgang um 3,1%. Und wenn man noch weiter zurückschaut, ist der Unterschied sogar noch gravierender. 2019 gab es über 70.000 Neuerscheinungen 5 Jahre später, 24, waren es nur noch 58.346. Und das jetzt zusammen, wenn du da vielleicht nochmal 2, 3 Worte zu sagen kannst, weil du ja auch sagst, du hörst eben auch viel aus den Verlagen und so. Was bedeutet das auch für die Strategie der Verlage oder was könnte das bedeuten?
Ich sage 2 Sätze zu diesen sogenannten Backlist-Titeln. Wenn wir mal sagen Backlist, zählen wir das zu, was 12 Monate oder älter ist, auch wenn es vielleicht 10 Jahre alt ist. Das sehe ich im Hammett auch so. Im Hammett haben wir einen recht hohen Anteil, höher als in anderen Buchhandlungen, an Backlist-Titeln. Es liegt einfach, wir empfehlen die Bücher. Und wenn du reinkommst als Kundin und sagst, du möchtest, was da ungefähr dort spielt, was ungefähr den Spannungsgrad hat, dann ist dir ja relativ egal, ob das auf dem Neuheitentisch liegt oder ob wir zum Buchstaben G wie Gustav gehen, da eins rausziehen und sagen, das war schon 7 Jahre alt, aber guck mal rein, das ist eigentlich genau das, was du wünschst. Der andere Punkt ist, ich glaube, dass diese, ist aber nur meine persönliche Meinung, das kann ich jetzt nicht mit Hand von Zahlen untermauern, ich glaube, dieser höhere Backlist-Anteil liegt vordergründig daran, dass die Serien im Spannungsbereich immer mehr Raum einnehmen. Es ist vollkommen klar, dass wenn heute einer meinetwegen durch eine Verfilmung, durch eine Netflix-Serie, was auch immer, vielleicht sogar durch ein Hörbuch auf UNESCO kommt, der findet das super cool, dann wird er, wenn er Bock hat zu lesen, gucken, was hat er noch geschrieben. Oh, irre, das sind ja 20 Bücher. Und diese Bücher bei diesen mega erfolgreichen Autoren und Autoren, die sind natürlich noch lieferbar. Das ist vertraglich so festgebunden. Die Verlage würden diese Leute verlieren. Und diese Bücher werden anteilig viel öfter gekauft, als jetzt zum Beispiel jemand hat ein Debüt geschrieben und dabei ist es geblieben. Auch das gibt es ja. Da ist wirklich die Frage, wann rauscht das vom Neuheitentisch ins Regal? Und dann viel wichtiger, wie lange bleibt es dann im Backlist-Regal? Weil du kannst nicht jede Neuerscheinung in deiner Buchhandlung behalten. Du musst irgendwann dich auch von Büchern, die vielleicht noch lieferbar sind, trennen, indem du sie nicht mehr nachbestellst. Und das merkt der Verlag und irgendwann ist dieses Buch vom Markt. Das ist, glaube ich, dieser Punkt mit den Backlist-Titeln. Da ist diese reine Zahlenaussage, ich würde die nicht hinterfragen, sondern ich würde sie eben damit unterfüttern, dass ich persönlich glaube, das sind auch meine Erfahrungen im Hammett, ältere Titel hauptsächlich von Serienautoren und Autoren gekauft werden und dass das den Großteil ausmacht.
Und mit den Debüts, wie erklärst du dir das? Einfach auch damit, dass es weniger Raum gibt quasi, weil es so viele Serien gibt und dann eben Erfolgreiches auch fortgesetzt wird? Oder was wäre da der Erklärungsansatz?
Definitiv. Also ich kenne ja auch ein paar schreibende Menschen. Du hast es immer schwieriger mit eigenständigen Romanen im Verhältnis zu Serien. Du wirst, glaube ich, bei den großen Verlagen die Tür eher einen Spalt breit auf, wenn du deinen ersten Roman und dein Exposé, was weiß ich, 30 Seiten Leseprobe abgibst und vorne schon der Stempel von dir handgemalt drauf ist, erste Teil einer Serie. Es gibt Ideen für 2 weitere oder für 8 weitere. Na, das ist definitiv so. Muss man ja auch mal realistisch sehen, für einen Verlag ist es viel einfacher, den 5. einer relativ erfolgreichen Serie zu verkaufen, als wenn da jetzt unbekannter Name draufsteht. Die Leute kennen diesen Namen nicht. Die Kundschaft, die in den Buchhandlungen ist, kennt den Namen nicht. Die Leute, die in der Buchhandlung arbeiten, kennen das nicht. Sie haben kein Wissen, was hat der vorher geschrieben, weil es ist ein Debüt. Das gab es früher natürlich genauso. Es gab früher genauso Debüt, sonst würde es irgendwann keine Bücher mehr geben. Aber wie gesagt, diese Schere von Serie zu eigenständigen Romanen hat sich eminent vergrößert in puncto Serie, Serie, Serie. Und es ist natürlich auch so, dass ein Verlag aus seiner Erfahrung sagt, ein Debüt hat es immer schwieriger, außer wir tun da ganz viel für, weil wir sind so von dem Buch überzeugt, dass wir das wirklich bewerben. Einmal in der Verlagsvorschau, dann vielleicht noch 1, 2, 3 Internetkampagnen, dass sie es vielleicht sogar zu einem hervorgehobenen Titel machen, dann nimmt es der Buchhandel anders wahr. Aber wie gesagt, die Situation für schreibende Menschen, die ein Debüt abliefern wollen, ist deutlich schwieriger geworden. Auch durch die von dir angesprochene Zahl, es werden weniger Bücher produziert. Das ist einfach eine klare Zahl. Ich kann mich an Jahre erinnern, da war die Zahl der Neuerscheinungen in Deutschland natürlich jedes Genre betreffend, da ist dann auch jedes juristische Buch bei. bei 80.000 und jetzt hast du, glaube ich, 57.000 erwähnt, 26-27% weniger. Und das ist jammerschade. Nicht nur, weil ich großer Freund von Debütromanen bin, sondern du kannst dauerhaft eine Vielfalt in der Landschaft nur erreichen, wenn die Verlage in der Lage sind, mutig zu sein und das auch nach außen in Form von Büchern bringen zu können. Und die Käuferschaft da draußen, die können ja gerne ihre 7 Serien haben, lieben, kaufen. Aber gut tut es dem Markt, meiner Meinung nach, wenn da eben auch 4 Debüts bei sind. Weil so haben alle auch angefangen. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, die ersten 2 UNESCO-Romane, und wir wissen, wie erfolgreich dieser Mensch weltweit ist, da hast du die Leute überzeugen müssen, weil wie das ein Norweger und der erste spielt in Australien. Dann kommt der zweite, wie das ist doch dieser Norweger mit der in Australien aber seinen Roman hat spielen lassen. Ja, und der zweite spielt in Thailand. Ey, wie bekloppt ist das denn? Und den Erfolg hat UNESCO, ich kann mich da wirklich dran erinnern, mit seinem 5. Roman in Deutschland gehabt. Und der Verlag hat die ersten 4, würde ich mal sagen, auch gegen innere Widerstände durchgeboxt. Und da hat der Mut, dabei zu bleiben, Früchte getragen. Aber auch das wird immer weniger, weil Zahlen werden immer wichtiger. Das muss man einfach sehen. Wenn die Leute mal sagen, das ist Kultur, das ist Literatur, aber es stimmt eben auch, Verlage müssen Geld verdienen.
Ich glaube, gerade in der Genre-Literatur ist das sehr, sehr wichtig. Das unternehmerische Denken der Verlage auch immer größer und größer. Und da wird auch ein Buch, was jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein Flop ist, aber jetzt nicht der Riesenerfolg ist, dann wird es halt schon schwieriger für den Autor oder die Autorin, danach noch einen Folgevertrag zu bekommen oder so. Ne? Da wird einfach die Toleranzschwelle sinkt da einfach ein bisschen. Und das ist, wie du sagst, auch schon sehr schade, weil eben einige große Bucherfolge, auch langfristige, so wie eben UNESCO, die wären uns halt verwehrt geblieben als Leserschaft. Und das ist halt wirklich ein bisschen schade. Ich glaube allerdings, dass es davon tatsächlich ein bisschen weggeht. Also das ist auch das, was ich höre, dass das liegt auch an der Wirtschaftlichkeit, weil es natürlich ein größeres Risiko ist, wenn der Verlag sagt, okay, ich kaufe hier den ersten Teil einer Serie ein und du kriegst meinetwegen einen 2-Buch-Vertrag und dann das zweite Buch ist ja schon geschrieben, meistens, wenn das erste rauskommt und stell dir mal vor, das erste floppt und dann hast du aber den zweiten Teil dieser Serie und der muss natürlich fertig, das heißt, der muss kommen und so sind halt, glaube ich, schon Standalones, die werden immer beliebter und das ist auch das Feedback, was ich auch so aus der Community kriege, da kommt ganz oft die Frage, oder ich sehe das auch in Kommentaren, ist das ein unabhängiger Band oder ist das ein Teil einer Reihe? Und da wollen viele tatsächlich schon gar nicht mehr zugreifen, außer es ist natürlich eine dieser etablierten Reihen. Ne? Aber das schreckt einige echt auch schon ab, auch bei der Leserschaft. Und das finde ich auch total spannend. Also mal gucken, wenn wir hier, Christian, in 3 Jahren wieder sitzen bei unserer 100. oder 150. Folge vom Krimi-Duett, wie dann die Situation ist. Ich finde es halt wirklich gut. Ich mag ja beides. Ne? Ich lese gerne Serien, ich lese aber auch gerne Standalones. Eigentlich wäre es vielleicht sogar ganz gut, wenn die Verlage auch ein bisschen von ihrer Fixierung wegkommen. Oder, was das Beste ist, bei uns hören ja auch einige Schreibende draußen zu, wenn man tatsächlich sagt, ja, es kann Standalone sein, aber es hätte auch das Potenzial, fortgesetzt zu werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Verlage am besten finden. Ne? Dass du siehst, aha, es wird ein Erfolg, okay, dann machen wir halt ein Folgeband oder noch ein Folgeband, dann machen wir halt eine Trilogie draus oder was auch immer. Oder aber, nee, das bleibt jetzt einfach mal für sich stehen und das ist auch okay, ist eine abgeschlossene Geschichte und dann machen wir halt wieder was Neues. Und das finde ich eigentlich ganz schön, wenn da eben auch so eine Vielfalt ist. Aber Christian, lass uns noch mal kurz über ein anderes Thema sprechen. E-Book war tatsächlich gar nicht so ein großes Thema. Das hat einen Umsatzanteil von 6,1% und bleibt recht stabil. Ich glaube, wie lesen wir, ne? Wo geht auch der Trend hin und so? Das ist auch ein Thema noch mal für eine weitere Folge vielleicht sogar. Neben der jungen Leserschaft war allerdings ein wesentlicher Umsatztreiber 2024 das Hörbuch. Nicht nur, weil wir auch schon von euch das Feedback bekommen haben, dass euch das interessiert, sondern auch, weil, wenn man sich den 5-Jahres-Vergleich anschaut, das schon krass an Relevanz gewonnen hat. Ja, wir haben hier einen Umsatzplus von 49,6%, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Das ist doch eigentlich schlicht der Wahnsinn, oder?
Ja, ich glaube, ganz wichtig, wenn man diesen großen Hörbuchbereich nimmt, muss man eben auch schon, ja, sag ich jetzt mal, technisch sehen, was sich da getan hat. Früher hieß Hörbuch Kassette, später dann CD. Dieser Marktanteil von CD beträgt, glaube ich, noch 7-8% bei den Verkäufen. Ne? Also, dass du in eine Buchhandlung gehst oder dir im Netz auf 3 MP3-CDs 12-Stunden holst, das ist gering. Das gibt es noch. Ne? Leute bleiben dem auch treu, aber diese Zahl wird auch weiter zurückgehen. Was klar ist, es ist Download und Streaming. Und ich glaube, mit diesen Möglichkeiten haben noch mal mehr Leute diese Hörmöglichkeit für sich entdeckt. Plus, So stelle ich es im Hemmet fest. Gibt es ja auch manchmal Interaktionen, dass Leute, die sich nicht unbedingt kennen, aber im Laden, man spricht, man ist plötzlich zu dritt durch eine Beratung oder was. Hörbuch ist immer präsenter, weil die Leute es eben als befreiend empfinden. Sie können es, viele tun das, Autofahren hören. Sie können es über ihren kleinen Kopfhörer oder ihren großen in der S-Bahn, in der U-Bahn hören, auf vielleicht langen Arbeitswegen. Das kann ich inzwischen wirklich gut nachvollziehen, warum das dauerhaft so boomt. Und ich glaube, dieser Peak ist noch lange nicht am Ende. Also das ist auch mein Fazit, so was ich im Hemmet höre. Ne? Die Leute sind fast immer begeistert da. Du siehst ja auch, was alles kommt. Ich habe mich zum Beispiel am Anfang vor einem Jahr, zwei Jahren gewundert. Die Leute erzählen mir von Hörbüchern und ich habe keinerlei Möglichkeit, diese Hörbücher zu bestellen. Mein erster Gedanke war immer, die Leute müssen sich irren. Nein, sie irren sich nicht, aber es wird gar nicht mehr klassisch im Buchhandel angeboten, sondern bei den verschiedenen Plattformen. Zum Streamen, zum Downloaden. Da haben kluge Leute die Zeichen der Zeit erkannt. Aber das ist, gebe ich dir vollkommen recht, das ist wirklich mindestens eine Folge von einem der nächsten Krimi-Podcast-Projekte wert.
Sehe ich auch so. Sehr, sehr spannendes Thema. Und das ist ja irgendwie auch dann schön, dass es auch solche Entwicklungen gibt, ne? Also, dass es auch dann doch irgendwie Segmente gibt, die so wachsen und neue Trends und so. Und das halt dann doch auch irgendwie immer was in Bewegung ist. Klar, fürs nächste Jahr wünschen wir uns natürlich, beziehungsweise das Geschäftsjahr 2025 läuft ja, ist ja in vollem Gang, wünschen wir uns natürlich, dass nicht so viele Altersgruppen die Lust am Lesen verlieren, sondern eher wieder mehr dazukommen, durch die Bank weg von 0 bis 99. Das wäre natürlich das Schönste.
Ich habe noch ein Wort zum Marktanteil von E-Books. Viele verwundert das, dass der so bei an die 7% ist. Du hast in einzelnen Bereichen, ob das Spannungsliteratur ist, ob das wie auch immer definiert Unterhaltungsliteratur ist, hast du schon höhere Prozentsätze, die gehen auf 12-15%, weil diese knapp 7% ist eben der Gesamtanteil an den verkauften Büchern. Das ist ein Tick zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich diese E-Book Käuferschaft nochmal verfestigt, weil sie mehr Geld dafür ausgeben. Das bedeutet, die Leute sind dem E-Book sehr treu, aber so viel mehr werden es, mindestens unter diesen Voraussetzungen, wo wir uns jetzt befinden werden, es wird wahrscheinlich nicht mehr werden. Weil das zeigen die letzten 10 Jahre, ne? Dieser Anteil war mal bei 12, der ist dann nochmal runtergegangen, dann geht er wieder ein bisschen hoch, aber er pendelt sich schon unter einer 10% Marke Gesamtverkäufe ein. Und ich finde das auch erklärlich, weil ein paar Leute fahren auf E-Books und Reader ab, die bleiben dabei. Dann gibt es die berühmte Urlaubsklientel, die sagen, ich möchte nicht 7 Bücher mit nach Bielefeld, Kreta, Honolulu mitnehmen. Deswegen hole ich meinen alten Reader raus und packe da 20 E-Books drauf. Und das ist genau das, was sehr kluge Leute für Deutschland, für den deutschsprachigen Buchmarkt in puncto E-Book vorhergesagt haben, auch schon vor 15 Jahren. Wir haben hier ganz andere Voraussetzungen. Ich erwähne das nur ganz schnell. E-Book in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ist verhältnismäßig teuer gegenüber dem Printbuch. Das haben andere Länder nicht. Und der andere Punkt ist, du kaufst nicht das E-Book rechtlich, sondern du kaufst das Recht, es zu lesen. Deswegen kannst du es nicht weiterverkaufen. Du kannst es nur mit deinem Reader oder worauf du es liest, weiter verleihen. Das heißt, es ist nicht so attraktiv in puncto, das mache ich, wenn ich es ausgelesen habe, wie zum Beispiel ein Papierbuch. Dazu kommt für viele eben, das wissen wir alle, die Haptik. Das ist ein Unterschied, ob ich mir 8 selbstgemalte Schilder ins Bücherregal stelle, welche E-Books ich gelesen habe oder ob da 8 Prachtbände stehen.
Das ist auch ein wichtiges Stichwort, Prachtbände, weil ich glaube, die Verlage haben auch jetzt in der letzten Zeit wieder mehr erkannt, dass das Buch eben auch zum Beispiel ein Sammelobjekt sein kann, ne? Und dass man, Christian schüttelt ein bisschen den Kopf. Ja, Christian, vielleicht noch nicht in der Spannungsliteratur, aber in anderen Segmenten schon. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da auch mehr auf Ausstattung geachtet wird. Was übrigens auch ein Trend ist, der auch, ne, ich sage nicht nur, weil wir haben uns, wie gesagt, schon über Dune zum Beispiel unterhalten, den Sammelband, aber auch aus dem New Adult und Young Adult Bereich kommt. Das ist auch nochmal ein Thema für eine ganz eigene Podcast-Folge. Ich finde sowieso auch die E-Book- und Preisgestaltung da auch. Das finde ich auch total spannend. Ne? Einerseits, dass es da oft die Angebote gibt, besonders zum Start, wenn man jetzt einen Roman quasi rausbringt. Andererseits sind die E-Books auch schon sehr, sehr teuer. Ne? Also ich habe auch ja schon eins gesehen, was irgendwie 20 Euro gekostet hat. Und wie du es richtig sagst, man erwirbt ja nicht das E-Book und kann das mit allen seinen Freunden und Familienmitgliedern, wie du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, dem Hund und so teilen, sondern es ist wirklich nur das Recht, einfach das E-Book zu lesen. Ne? Total spannendes Thema, aber auch für eine eigene Podcast-Folge. Also unser Themenspeicher wächst. Aber Christian, insgesamt gucken wir doch trotzdem also positiv in die Zukunft, oder? Müssen wir ja. Was bleibt uns anderes übrig?
Ja, nein, das tue ich. Es ist ja immer, wie bewegst du dich? Ne? Den gesamten Markt zu beurteilen, ist ja die eine Sache. Die andere Sache, wie siehst du es als Autorin? Wie siehst du es als Leserin? Wie sehe ich es als Buchhändler mit dem kleinen Hemmet? Wie sehe ich es aber auch als Leser? Mir wird da nicht bange, weil auf vieles hast du Einfluss. Ich kann in jede Buchhandlung gehen. Ich kann mir da Bücher aussuchen. Also da wird mir auch für die nächsten Jahre nicht bange. Trotzdem finde ich immer auch mal ein kritischer Blickwinkel tut auch der Branche gut.
Also das macht ja auch unseren Podcast aus, dass wir auch mal nach links und rechts schauen, dass wir eben auch wirklich versuchen, alle Seiten zu beleuchten. Und natürlich ist da auch mal ein kritisches Wort absolut wichtig. Aber insgesamt muss man ja auch sagen, wir lieben das, was wir tun. Es ist auch nicht nur, also bei mir zumindest und bei dir, denke ich mal, sehr ähnlich, nicht nur der Beruf, sondern auch die Berufung. Da muss man sich auch gerade manchmal in schwierigen Zeiten auch auf das Positive so ein bisschen konzentrieren, aber natürlich auch auf das gucken, was vielleicht verbessert werden kann. Ja, weil nur wenn man auch darauf schaut, dann kann es eben auch nach vorne gehen und dann ja oftmals noch was Tolleres daraus entstehen. Christian, dann lass uns jetzt mal dazu kommen, wenn wir schon beim Thema Novitäten vorhin waren. Was gibt's denn Spannendes im August? Auch in diesem Monat kommen rund 156 neue Bücher im Feld der Spannungsliteratur raus. Was ist denn das erste Buch, auf das du dich richtig freust diesen Monat?
Da gibt es drei. Vorab noch eins zu dieser Zahl. Manche wird das vielleicht wundern, 155 im August. Das nicht in den Vorgängerjahren im August mehr, ja, das war meist mehr. Die großen Verlage, die ja immer noch ein Gros ausmachen, haben irgendwann, glaube ich, so meine Erklärung erkannt, müssen nicht alles im August und September rausballern, sondern wir verteilen das auf Juli, August, September, Oktober. Dann hat manches auch schon ein bisschen Bestand, bevor dann die früher ja so wichtige, zugkräftige Frankfurter Buchmesse kam. Also es findet einfach eine kleine Verschiebung statt. Ich begrüße das und die Titelanzahl übers Halbjahr bleibt aber ungefähr gleich. Worauf ich mich im August wirklich freue, weil ich ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet hatte, es wird ein vierter Roman der französischen Autorin Sophie Hennaff erscheinen beim deutschen Penguin Verlag um den 13.8. herum. Das Buch wird heißen Bube, Dame, König, Stich. Es ist, wie gesagt, der vierte Roman dieser französischen Autorin und da freue ich mich sehr drauf, weil es sind bestimmt 3 Jahre vergangen, als der dritte übersetzt wurde, wenn nicht sogar noch mehr. Aber jeder, der die schon mal in der Hand gehabt hat oder gelesen hat, wird sich daran erinnern. Es ist eigentlich nicht eine Hauptfigur, sondern es ist ein Revier der schrägen Vögel trifft es, ein kleines Pariser Polizeirevier, wo von der Chefin bis zu ihren dazugehörigen Team, Polizisten und Polizistinnen, es sind alles eigenartige, eigenwillige Polizisten und Polizistinnen. Manche haben große Fehler begangen, sind strafversetzt worden, manche gelten als nicht teamfähig. Und die Chefin versucht, daraus trotzdem ein gutes Team zu machen. Und das ist für mich ein Paradebeispiel, dass Kriminalliteratur auch eine Portion Humor haben kann, dass es charmant sein kann, dass es witzig sein kann. Im Hemmet war diese bisherigen drei, vor allem die ersten beiden, der dritte wird so ein bisschen kontrovers diskutiert, wirklich große Erfolge. Und von daher finde ich es toll, dass der Verlag, wie gesagt, der Deutsche Penguin Verlag, dabei geblieben ist. Vom Plot weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht viel. Das Revier selber feiert 10 Jahre Jubiläum, was ich erstmal witzig finde, dass ein Polizeirevier 10 Jahre Jubiläum feiert. Und vom Thema scheint es so zu sein, dass es um Angriffe auf Frauen auf großen Festivals, auf großen Konzerten geht, die Spike Needling, was ja vor ein paar Wochen auch mal nochmal in der Presse war. Ich bin mal gespannt, wie Sophie Hennaff dieses Thema mit ihrer eigentlich ja humorigen Art verbindet. Da freue ich mich wirklich drauf.
Das klingt sehr, sehr gut. Ich musste gerade ein bisschen überlegen, als du sagtest, 155 Neuerscheinungen. Hab dann auf die Seite vom Hemmet geguckt und hab gesehen, ja, 155, weil in Vorbereitung auf unseren Podcast schaue ich ja immer. Das habe ich letzte Woche gemacht und habe so ein bisschen geguckt und da waren es definitiv 156. So, und dann habe ich drüber nachgedacht, Christian, vielleicht jetzt mal hier so ein bisschen behind the scenes, weil ich ja auch für Instagram immer so einen Post erstelle. Das sind die Neuerscheinungen, da habe ich nochmal ein bisschen mehr als die drei. Da ist mir auch aufgefallen, dass, weil ich ja immer nochmal gegen Faktencheck. Ich gucke dann auf der Seite vom Hamlet, ich gucke dann auf den Verlagsseiten, ich gucke dann auch manchmal in die Vorschau, dass die Verlage auch manchmal den Erscheinungstermin vorziehen oder so. Das finde ich total spannend. Also manchmal einfach so um 2 Wochen, also statt Anfang August, kommt das Buch dann Mitte Juli zum Beispiel raus. Warum ist das eigentlich so?
Das, was du jetzt angesprochen hast, ist eigentlich gar nicht so erstaunlich. Es gibt Verlage, die sagen, unsere Juli-Novitäten, nur um einen Monat zu nennen, liefern wir Ende Juni aus. Das gab es schon immer. Dann gibt es Verlage, die liefern ungefähr in der Mitte des Monats, des angekündigten Monats, ihre Bücher auch aus, manche aber erst zum Ende. Das heißt, es kann durchaus sein, dass jemand auf das Buch XY heiß ist, es begehrt, es haben will und geht den ganzen Juli in die Buchhandlung oder guckt im Netz und es heißt immer noch nicht lieferbar, obwohl es eine Juli-Novität ist. Und erscheinen wird es erst am 31. Und dann gibt es noch einen zweiten Faktor, der immer wieder passieren kann. Ein Buch ist fertig, es ist angekündigt, es ist natürlich übersetzt, es ist schon gedruckt, aber aus irgendeinem Grund verzögert sich das um einen Monat. Das kann ganz verlagsinterne Gründe haben, das muss gar nicht was mit diesem Buch zu tun haben. Vielleicht ist auch die Besonderheit des Schutzumschlages um einen Monat verschoben worden, weil dann eine spezielle Druckerei wieder Kapazität hat. Das kann ganz vielfältig sein. Und unsere Zahl, wenn du zum Beispiel vor ein paar Tagen bei uns auf die Seite geguckt hast, sage ich jetzt mal für September, hast du die Zahl X vorgefunden. Guckst du aber im September, kann diese Zahl niedriger sein oder es kann noch gewachsen sein. Gewachsen, wenn uns noch Bücher aufgefallen sind, die wir noch gar nicht bei uns auf der Webseite hatten für diesen Monat. Oder es wird weniger, auch das gibt es. Ein Buch ist vom Verlag angekündigt und kurz vor offiziellen Terminen sagt der Verlag, dieses Buch wird nicht erscheinen. Es kann Gründe haben, es gibt zu wenig Vorbestellungen, die sind so schlecht, dass der Verlag sagt, wir verzichten auf das Buch. Das kann auch manchmal rechtliche Gründe haben, weil es Streit mit Autoren gibt, um irgendwelche Passagen, um Verträge. Oder, auch das kommt vor, dass das Buch aus vollkommen harmlosen Gründen um 1, 2 oder 3 Monate nach hinten verschoben worden ist. Es ist einfach so, Verlage haben fast immer feste Programmplätze. Und wenn jetzt aber irgendwie durch einen Zufall ein Buch in Großbritannien, der Mega-Erfolg ist und der Verlag XY in Deutschland sagt, komm, das kaufen wir, ja, steigern die Rechte, dann bringen sie das ja kurzfristig raus. Dafür wird aber vielleicht ein anderer Titel, der ähnlich ist, erstmal nach hinten verschoben. Und wenn jetzt der neue XY kommt, also zum Beispiel in der Branche wird gesagt, es gab es viele Jahre nicht mehr, dass zwei so Blockbuster wie Ken Follett und Dan Brown beide im Herbst erscheinen. Unabhängig, wie man zu diesen beiden Autoren, ihren Büchern steht, ob man die liest oder nicht, aber für jemanden, der beide hoch schätzt und beide kauft, dürften das, schätze ich mal, ich habe die Preise jetzt nicht vor mir liegen, aber beide Bücher zusammen werden nahe an 80 Euro kosten zusammen. Also Dan Brown wird, glaube ich, 36 oder 38 Euro kosten. Ken Follett wird nicht viel weniger sein. Beide schreiben immer sehr umfangreich. Beides muss übersetzt werden. Die Autoren verdienen sicherlich auch ein bisschen mehr im Verhältnis als eine Debütautorin. Da spielen viele Faktoren. Aber das ist einfach ein klarer Vorgang. Ne? Wenn ich sage, ich habe ein Budget in meinem Haushaltsbuch für 80 Euro im Monat, gehe ich essen oder gehe in Cafés. Und das ist erschöpft und ich behalte mein Budget ein, dann hole ich mir eben nichts Neues mehr.
Ja, auch sehr, sehr spannend die Programmgestaltung der Verlage. Aber auch das, ich muss es leider auch nochmal sagen, und Christian macht hier schon Daumen hoch, ist wieder ein Thema für eine neue Folge. Aber wie schön, unser Themenspeicher wächst. Also die Themen gehen uns, glaube ich, nicht aus, Christian.
Genau, aber von wegen Neuerscheinungen, du hast mutig auch dir 3 ausgesucht.
Das habe ich. Und die erste, auf die ich mich freue, ist Unsere letzten wilden Tage von Anna Bailey. Das ist ein Roman, der erscheint am 13. August bei Rütten und Löning, die ja zum Aufbauverlag gehören. Und da geht es um Juristin Loyal. Die kehrt nämlich ins abgeschiedene Jackknife zurück. Und das ist, wie ich finde, ein ganz besonderes Setting, denn es ist Louisiana. Und ich zitiere hier mal einmal kurz vom Klappentext. Flirrende Hitze, raschelndes Sumpfgras und tödliche Alligatoren. Also ich muss ja sagen, es gab wenig Orte, die ich bislang gesehen und bereist habe, die mich so fasziniert haben wie Louisiana. Da habe ich auch so wirklich das Gefühl, das ist so die Essenz auch der Südstaaten der USA. Und das finde ich total interessant. Und allein schon deswegen freue ich mich auf die Lektüre. Aber auch der Plot klingt gut, denn Loyal will sich mit ihrer besten Freundin versöhnen, doch die kommt zu Tode. Das scheint aber niemanden so richtig zu interessieren, denn die Freundin war schon immer eine Außenseiterin. Und Loyal sagt da, nein, nicht mit mir. Sie ist ja nicht nur Juristin, sondern das ist auch ihre Freundin und sie macht sich quasi auf, um nicht nur dieses Geheimnis, auch andere zu enthüllen. Und das klang ganz gut, vor allem, weil ich auch das Setting Louisiana treffe ich gar nicht so oft an und deshalb freue ich mich da schon drauf. Was ist denn der zweite Titel, auf den du dich schon freust, Christian?
Also mein zweiter Vorfreudetitel für den Monat August ist vom amerikanischen Autoren Percival Everett. Das Buch wird schlicht und einfach Dr. No heißen. Ein Schelm, wer dabei an berühmte James-Bond-Filme denkt. Es wird im Hansa Verlag um den 19.8. herum erscheinen. Percival Everett könnten manche vom Namen kennen, war zweimal für den Pulitzer-Preis nominiert, hat ihn jetzt das Buch James gewonnen. Eine verrückte Umschreibung von Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Und ich habe von ihm vor gut 2 Jahren das Buch Die Bäume gelesen. Eine wilde Geschichte in den Südstaaten der USA übrigens spielend, wo er ja mit sehr viel Mut, wie ich finde, sehr viel Verrücktheit, Rassendiskriminierung ganz anders anprangert. Das hat mich sehr beeindruckt. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Buch. Vollkommen abgedrehter Plot. Es geht darum, dass die Welt inzwischen weiß, wer das Nichts beherrscht, ist Herrscher der Welt. Und ein schwarzer Milliardär beauftragt einen Wissenschaftler, der sich mit dem Nichts, also der Nichtmaterie, auseinandersetzt. Das aus dem Fort Knox, wo eine schwarze Schachtel, in der soll das Nichts sich befinden. Und er soll die da rausholen und kriegt dafür eine unglaublich hohe Geldsumme. So zumindest in der Vorschau. Weil mich dieser Autor mit Die Bäume so beeindruckt hat, freue ich mich da wirklich drauf. Das ist dann eine Mischung aus, ich habe von dem Autoren was gelesen, plus mein berühmtes Bauchgefühl. Das war mein zweites. Jetzt bin ich gespannt auf dein zweites.
Ja, mein zweiter Titel ist The Return of Ellie Black von Emiko Jean. Das ist ein Thriller, der erscheint am 20. August bei Goldman. Das E-Book habe ich extra nachgeguckt für euch und auch für mich, haha, weil ich es mir wahrscheinlich auch schon holen werde. Das E-Book allerdings schon vergünstigt am 1.8. Und da haben wir auch wieder ein USA-Setting. Also es zieht sich heute anscheinend so ein bisschen durch. Und es geht um die 17-jährige Ellie, die auf dem Rückweg von einer Highschool-Party angegriffen wird. Sie bekommt eine Nadel in den Arm. Ja, und wird betäubt. Das finde ich auch immer so ein Horrorszenario, ehrlich gesagt. Und 2 Jahre später wird Ellie aber in den Washington State Wäldern wiedergefunden. Sie ist verstört, aber sie lebt. Das Kuriose daran ist, dass ihre große Schwester ebenfalls als Teenie verschwand. Und da kommt eben Detective Chelsea Calhoun ins Spiel, die mit Ellies Hilfe diesen Fall aufklären will, ehe der Täter wieder zuschlagen kann. Aber Ellie schweigt. Fand ich sehr interessant. Was ist denn deine dritte Wahl, Christian?
Ja, das wird vielleicht mancher verwundern, weil es diesmal ein Autor aus Skandinavien ist. Und zwar ist es Jens Lapidus, ein schwedischer Autor. Das Buch wird heißen Mr. One. Erscheinungsdatum war der 4. August. Es erscheint bei BTB, also besondere Taschenbuch. Ich habe tatsächlich, ich bin gar nicht ja mal so ein Wahnsinnsfan der skandinavischen Kriminalliteratur, aber Jens Lapidus habe ich vom ersten Roman an verfolgt. Die ersten 3 sind von ihm damals in den frühen 2000ern beim Fischer Taschenbuchverlag erschienen. Und ich habe selten so blutrünstige Titel, die wirklich gar nichts mit dem Inhalt zu tun hatten, in der Kombi zu wirklich guten, klugen Kriminalroman gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jens Lapidus hat mich deswegen so begeistert. Er ist im realen Leben einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Schwedens, aber er ist auch einer der bekanntesten, vermutlich auch umstrittensten Strafverteidiger Schwedens. Er übt beide Berufe noch aus. Wie man hört, beide sehr erfolgreich. Und in seinen Themen, in den Romanen, auch jetzt in dieser beginnenden Reihe beim BTB-Verlag, vor ein paar Jahren hat er den Verlag gewechselt, geht es immer um zeitgenössische Probleme in puncto Bandenkriminalität, Korruption. Und in dem jetzigen Buch im August, Mr. One, ein eigenständiger Roman, wird es darum gehen, dass ein langjähriger Chef der organisierten Kriminalität seinen Rückzug plant, tatsächlich friedlich ins Privatleben Und sowohl in seiner Organisation als auch in der Konkurrenzorganisation bricht quasi dadurch ein Machtkampf, ein Krieg aus. Und dieses Thema, weiß ich nicht, ob mich das bei anderen Autoren so interessiert hat, aber bei Jens Lapidus auf alle Fälle, weil er wirklich, glaube ich, eine sehr detaillierte und realistische Sichtweise auf sowas wie organisierte Kriminalität hat. Und diese Romane, ich kann das nicht anders sagen, sind verdammt spannend. Es kommt nicht wie ein Sachbuch daher, wo es jetzt umgeht, gibt mehr Gewalt, mehr Kriminalität, sondern verbindet das immer noch in einem spannenden Plot. Von daher bin ich auf Mr. One wirklich gespannt und es wird dann auf meinen Nachttisch wandern.
Sehr gut. Ich mache die Reihe der August-Titel mal voll. Und bei mir ist es tatsächlich Blut von Irsa Sigurdardottir. Und das ist ein Thriller, wie gesagt. Der erscheint am 27. August bei BTB auch. Und ich mochte die vorherigen Bücher der Autorin sehr, sehr gern. Vor allem Nacht. Das war zwar sehr brutal, aber auch sehr gut geschrieben. Und nun gibt's Nachschub. In Blut heuert Köchin Gundes auf einem Trawler, also einem Schiff für Hochseefischerei, als Aushilfe an. Und dort war ihr Vater vor vielen, vielen Jahren auch Koch und wurde aber für einen Brand verantwortlich gemacht, bei dem einige Menschen starben, darunter eben auch Väter der aktuellen Crewmitglieder. Und da ist es ja ehrlich gesagt auch kein Wunder, dass die Gundes so ein bisschen feindselig gegenüber auftreten. Und sie fragt sich dann natürlich, will sich die Crew an mir rächen, entdeckt dann aber Unterlagen, die zeigen, dass ihr Vater gar nicht der Schuldige war für diesen Brand. Da fand ich den Plot jetzt auch gar nicht so herausragend und weiß gar nicht, ob ich zugegriffen hätte, wenn es eben eine andere Autorin gewesen wäre. Aber ich finde, sie schreibt tatsächlich sehr, sehr gute Thriller. Ist vielleicht auch eher was so ein bisschen für die dunklere Jahreszeit. Also ich weiß nicht, ob ich da schon direkt Ende August, wenn dann vielleicht ja noch 30 Grad so zugreife oder erst Richtung Herbst. Aber ich finde das Setting auch sehr, sehr cool. Also so ein bisschen klaustrophobisches Setting, glaube ich, auch auf hoher See und dann auf so einem, ja, nicht jetzt irgendwie ein Kreuzfahrtschiff oder eine fancy Yacht oder so, sondern wirklich so ein brachiales Hochseefischereiboot stelle ich mir auch sehr, sehr cool vor. Ich glaube, die Autorin ist ein Garant für einen guten Thriller. So, jetzt seid ihr aber dran. Auf welchen Krimi oder Thriller freut ihr euch denn im August besonders? Schreibt's uns gern an hallo@krimi-duett.de. Und somit geht auch wieder eine sehr spannende, hoffe ich, für euch auch, für uns war es das zumindest, und diskussionsreiche Folge zu Ende. In der nächsten Folge gibt es dann natürlich auch wieder eine Buchempfehlung. Und wenn ihr auch eine benötigt, Themenvorschläge habt, Fragen oder konstruktives Feedback, schreibt uns gern eine Mail an hallo@krimi-duett.de. In 2 Wochen sind wir dann auch wieder da mit unserer Rubrik 2 Stimmen, ein Buch, beziehungsweise dem Krimi-Duett-Buchclub, diesmal mit In tiefster Nacht von Harlan Coben. Noch bis 9. August könnt ihr uns euren Leseeindruck mailen oder ihn mit uns auf Instagram teilen, das geht auch. Oder ihr könnt das Buch natürlich auch immer einfach so lesen. Am 13. August geht diese Folge online. Für diese Rubrik, nämlich schon für die September-Folge quasi, könnt ihr dann auch jetzt schon abstimmen. Es stehen 3 Titel wieder zur Auswahl und diesmal hat Christian sie ausgesucht. Christian, erzähl doch mal kurz.
Ich habe ausgesucht von der amerikanischen Autorin C.J. Lee. Buchtitel lautet Mein Name ist May Fly. Habe ich deswegen ausgesucht, weil es einer der wenigen Fälle ist vom Klappentext, vom Vorschautext, wo sich das Genre Krimi mit ein bisschen Horror, düsteren Sachen zu verbinden scheint. Und ich fand es einfach spannend. Und ich sage nur mal als Hinweis, der letzte Satz, Maeves, also die Hauptfigur Maeves Geschichte, handelt von einer zutiefst gestörten, von Literatur und Halloween besessenen jungen Frau, lernen muss, ihre dunkle Natur zu akzeptieren. Das fand ich einfach spannend. Und deswegen ist das einer meiner 3 Vorschläge. Das zweite ist ein britischer Autor, T.M. Logan, The Mother, erscheint beim Piper Verlag. Da geht es um eine verurteilte Mörderin namens Heather. Die hat laut Gerichtsurteil 10 Jahre bekommen, weil sie ihren Mann erstochen hat. Sie weiß aber, das war sie nicht. Und als sie rauskommt, ist ihr einziges Begehr, ihn oder die Täter zu finden. Ja, diese Geschichten von Unschuld, Rache fand ich immer spannend. Deswegen ist das bei mir einer von 3 Vorschlägen. Das dritte ist eine britische Autorin, Louise Dugdy, Deckname Bird, bei Suhrkamp erschienen. Ein Agentinnenroman, das kommt nicht so oft vor. Und hier ist die Hauptfigur Heather Berryman, genannt Bird, so wie der Titel, Deckname Bird. Und die arbeitet für eine den Geheimdiensten zugeordneten Abteilung, die sich um Korruption, aber auch Maulwürfe in den eigenen Diensten kümmern soll. Dann wird sie aber verdächtigt und taucht unter. Und diese, ich verstecke mich vor allem, ich tauche unter und ich bin darin genial, finde ich immer spannend. Von daher ist das mein dritter Vorschlag.
Oh, sehr gut. Da fällt die Wahl wieder einmal schwer und ich bin froh, dass ich sie nicht mehr treffen muss, haha, sondern ihr das für uns übernehmt. Aktuelle Infos dazu findet ihr wie immer auf unseren Instagram-Kanälen, dort aber auch auf Spotify und auch per E-Mail, das macht ihr ja auch, an hallo@krimi-duett.de könnt ihr eben für diesen nächsten Read abstimmen. Wenn ihr Zeit habt, schaut doch mal im Hemmet in der Friesenstraße vorbei und holt euch da euren nächsten Krimi. Ihr könnt aber ebenso online bestellen und ihr findet nun auch auf der Website des Hemmet prominent gleich oben alle Bücher, über die wir in der jeweiligen Podcast-Folge sprechen, verlinkt. Und wenn ihr noch mehr Lesetipps haben wollt oder euch auch Einblick ins Autorinnenleben interessieren, dann folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Ihr findet mich unter Caroline Autorin. Wir befinden uns jetzt in Folge 11, aber weit ist sie nicht mehr weg. Die Folge 15. Das wird nämlich eine Sonderfolge, in der wir all eure Fragen beantworten. Was ist Christian zum Frühstück? Nein, Spaß, Christian, guckt ihr schon geschockt. Nein, wie sieht zum Beispiel der Alltag eines Buchhändlers aus? Was macht eine Autorin eigentlich so? Wie läuft eine Podcastaufnahme ab? All das und noch viel mehr könnt ihr uns fragen. Schreibt uns gern auf allen Kanälen, wenn ihr ein bisschen anonym lieber bleiben wollt, dann auf Instagram zum Beispiel. Wenn euch das aber nicht stört, dann schickt uns auch gerne eine Mail, da können wir es sogar noch besser clustern. Und lasst die Fragen los, egal was es für welche sind. Alle Bücher und Co., über die wir gesprochen haben, findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt können wir nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis ganz bald.